DW Menschen und Märkte.
Huawei freut sich über grünes Licht aus Berlin. Währungsfondschefin warnt vor neuem Schuldenexzess und fordert mehr Frauen in Führungspositionen. Und erfolgreich mit Podcasts, das Streaming-Imperium des Leo Laporte. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Weltweit herrscht ein Wettbewerb um den schnellsten Ausbau des 5G-Netzes. Damit kann man nicht nur in Echtzeit Daten verschicken. 5G spielt auch für die Infrastruktur eines Landes eine große Rolle, beispielsweise wenn es um die Energienetze geht. Ein hochsensibler Bereich. Der chinesische Konzern Huawei ist führender Anbieter, muss sich aber auch Spionagevorwürfen stellen. Die USA haben Huawei gebannt. Aus Berlin gibt es aber grünes Licht. Die Chinesen freuen sich. Dorothee Holz.
Am chinesischen Netzwerkausrüster Huawei scheiden sich die Geister. Die einen sehen in Huawei den verlängerten Arm von Peking, der im Auftrag der Regierung andere Länder ausspionieren soll. Auf der anderen Seite ist Huawei Marktführer beim Netzausbau, kann die Infrastruktur für 5G-Netze am schnellsten und am günstigsten liefern. Darauf sind die Telekom-Konzerne, die Deutsche Telekom oder Vodafone, dringend angewiesen. Sie stehen schon lange in den Startlöchern. Huawei wird in den USA und von Australien vom Ausbau der 5G-Netze ausgeschlossen, mit Verweis auf Sicherheitsfragen. Denn beim 5G-Netz geht es um hochsensible Bereiche, um autonomes Fahren, um die Vernetzung von Industrieanlagen, um Energienetze. Aus Berlin gibt es aber grünes Licht. Kein Hersteller soll ausgeschlossen werden. Sehr zur Freude von Huawei. Es schaffe gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter, so der chinesische Konzern, der die Spionagevorwürfe stets zurückgewiesen hat. Allerdings ist bis heute nicht klar, wem Huawei tatsächlich gehört, ob der Staat nicht doch dahinter steckt. Die Bundesregierung glaubt, dass sie die heikle Frage mit einem neuen Sicherheitskatalog lösen kann. Nach den neuen deutschen Regeln müssen Lieferanten eine Erklärung der Vertrauenswürdigkeit abgeben und zusichern, keine vertraulichen Informationen ins Ausland zu liefern. In Sicherheitskreisen ist allerdings umstritten, was diese Erklärung wert ist. Aus den USA kamen prompt Reaktionen. Die US-Regierung droht damit, die Zusammenarbeit der Geheimdienste zu überdenken. Es bleibt ein Dilemma. Sicherheit versus schneller Netzausbau. Denn ohne Huawei könnte sich der 5G-Netzausbau in Deutschland um Jahre verzögern.
Soweit Dorothee Holz. Eigentlich galt nach der Finanzkrise die Parole »Nie wieder Schulden«. Doch nun warnt die Chefin des Internationalen Währungsfonds eindringlich vor einem weltweit wachsenden Schuldenberg. Seit der Finanzkrise haben sich die Unternehmensschulden in den wichtigsten Industrieländern glatt verdoppelt. Der IWF bilanziert, sollte sich die Wirtschaft trüben, stünden Kredite von 19 Billionen Dollar weltweit im Feuer. Viktor Goitgar.
Bei ihrer Antrittsrede hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds rot gesehen. Und das war auch eine Botschaft. Denn der Internationale Währungsfonds sieht rot. Die Chefin Kristalina Georgieva warnt vor dem weltweit rasant wachsenden Schuldenberg.
It shows that if a major downturn occurs,
unsere Rechnung zeigt, dass wenn ein größerer Abschwung kommt, dass dann Unternehmensschulden von 19 Billionen Dollar ausfallen könnten. Das ist mehr als zu Zeiten der Finanzkrise. Das überrascht, denn eigentlich galt nach der Finanzkrise die Losung bloß keine Schulden mehr. Doch seit der Finanzkrise hat sich der Schuldenberg verdoppelt. Der wachsende Schuldenberg liegt auch an den niedrigen Zinsen rund um den Globus. Schulden machen, das kostet eben kaum noch was. Vor allem in China und den USA haben Konzerne in Sachen Schulden mächtig zugelangt. Nein, das ist nicht ganz weit weg. Das sind Unternehmen, die wir alle kennen, sagt Christian Hentger von der Ratingagentur Moody's.
McDonald's hat einen relativ hohen Schuldenberg. Dann haben wir noch Netflix, was viele Schulden aufgenommen hat, um das Wachstum zu finanzieren. Tesla ist ein weiteres Unternehmen, was bewusst sich entschieden hat, das Wachstum zu finanzieren mit Schulden. Das wären drei Beispiele, die ich nennen kann.
Manchmal geht das so weit, dass Unternehmen sogar Schulden aufnehmen, einfach um den Aktionären eine satte Dividende zu zahlen. Mit Geld, das sie eigentlich nicht haben. Was ist, wenn eine Krise kommt, wenn die Weltwirtschaft abstürzt, wenn Unternehmen Kreditzinsen dann nicht mehr zahlen können und Raten schuldig bleiben? Dann treibt das Banken, Versicherungen, Pensionsfonds in die Enge und vor allem auch sogenannte Schattenbanken, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Also eine Schattenbank ist eine Finanzinstitution. Meistens handelt es sich dabei ja um Fondsgesellschaften, die Geld einsammeln von Anlegern und dieses Geld dann weiterverleihen an Unternehmen. Und es hat auch schon dazu geführt, dass diese Finanzunternehmen Ausleihungen gemacht haben an Unternehmen, die das Geld nicht zurückzahlen konnten. Und die Kunden dieser Fondsgesellschaften guckten dann in die Röhre.
Das Problem, anders als normale Banken können die Finanzaufseher in die Schattenbanken kaum hereinsehen. Was dort bei einer Krise passiert, schwierig zu sagen. Kommt am Ende also der große Knall in Sachen Schulden? David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär, rechnet zum aktuellen Zeitpunkt nicht damit.
Wir haben nicht die angespannte Situation, die wir vor rund 10 Jahren hatten. Nein, wir sehen bei dem jetzt kommenden Abschwung keine Finanzkrise. Und das ist das Hoffnungszeichen, dass man mit diesem sportlichen Schuldenniveau noch ein bisschen weiterfahren kann.
Denn die europäischen Banken haben viele notleidende Kredite abgetragen und die Finanzwächter schauen bei den Schulden inzwischen viel genauer hin. Viele am Finanzmarkt hoffen insgeheim, dass die Zinsen lange weiter niedrig bleiben und Unternehmen alte Kredite einfach mit neuen Krediten zum Nullzins ablösen können. Das ist eine Hoffnung.
Viktor Goitker war das. Die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva steht bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank erstmals in dieser Führungsposition im Rampenlicht. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar dieses Jahres hatte sie bei einem Interview zum Thema Gleichstellung gesagt: Wenn Frauen aufsteigen, treffen wir bessere Entscheidungen und die Welt ist ein besserer Ort für alle. Ins gleiche Horn stößt Georgieva jetzt in Washington. Sie fordert mehr Frauen in Führungspositionen. Arthur Landwehr.
Sie ist erst seit ein paar Wochen im Amt, Herrin über 1.000 Milliarden Dollar, mit denen der Internationale Währungsfonds Länder unterstützt oder eben auch nicht. Beim Jahrestreffen in Washington macht IWF-Chefin Kristalina Georgieva klar, Frauen brauchen weltweit eine viel stärkere Rolle in der Wirtschaft und dafür wird sie ihre Position nutzen. Ihre eigene Biografie dient ihr als Maßstab.
That moved me from being gender blind to being relentless and shameless. Activist for gender equality.
Die hat mich von blind gegenüber dem Geschlecht zu sein dahin bewegt, eine unerbittliche und schamlose Aktivistin für die Gleichberechtigung der Geschlechter zu werden. Und das nicht aus ideologischen Gründen oder weil sie Idealistin wäre, aus rein wirtschaftlichen Überlegungen. Weil, so sagt sie, Frauen in Führungspositionen Unternehmen besser und profitabler werden lässt.
Companies are more profitable.
Unternehmen sind profitabler, wenn mehr Frauen im Vorstand und im Management sind. Und das ist beachtlich, zwischen 8 und 11%. Was für Unternehmen gilt, gilt auch für ganze Volkswirtschaften. Beispiel unbezahlte Arbeit, also Haushalt, Pflege, Landwirtschaft. Auf der ganzen Welt, ohne Ausnahme, wird davon mehr von Frauen geleistet als von Männern. Nur in unterschiedlichem Ausmaß. Von 20% in Norwegen, über 300% in Japan, bis zu 1000% in Pakistan. So leisteten hochtalentierte Frauen einfache Arbeiten, statt mit ihren Fähigkeiten Volkswirtschaften voranzubringen.
Sweden can have 4% higher GDP.
Schweden könnte ein 4% höheres Inlandsprodukt haben, wenn Frauen genauso wie Männer arbeiten würden. Schweden, das vielen weit voraus ist.
Sweden, it's a country that is way ahead of many others.
Warum ist das so? Tradition, überkommene Rollenbilder und nicht zuletzt, so die Ergebnisse des Währungsfonds, sind berufstätige Frauen in vielen Ländern nicht sicher. Nicht am Arbeitsplatz und nicht auf dem Weg zur Arbeit. Kristalina Georgieva will das ändern und sie wird nicht appellieren, das macht sie ganz klar. Wenn es anders werden soll, braucht es dafür politischen Willen und politische Durchsetzungskraft.
Seeing people like Prime Minister Trudeau or President Macron, who actually mean it, it is not just a slogan.
Leute wie Premierminister Trudeau oder Präsident Macron, die es wirklich so meinen, wo es kein Slogan ist. Und das kann sie in ihrer Rolle als Chefin des IWF fördern und einfordern. Eine der Aufgaben des Fonds ist es, Ländern mit Krediten und gelegentlichen Zuschüssen zu helfen. Helfen heißt auch, für bessere Organisation, bessere Politik, bessere Wirtschaft zu sorgen. Der Fonds hat auch die Aufgabe, dass unsere Programme mehr für solche politischen Instrumente tun, wie Budget nach Geschlechtergerechtigkeit und gute Beispiele von einem Land ins andere zu bringen. Aber sie macht auch klar, dass es der Fonds ist, der die Regeln bestimmt, der die Auflagen definiert. Dazu gehörte bisher oft Privatisierung, massive Einsparungen im Haushalt oder bei Sozialleistungen. Unter Kristalina Georgieva wird auch dazu gehören, Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleich zu behandeln, Frauen in Führungspositionen zu bringen.
So viel von Arthur Landwehr. Leo Laporte ist mit Leib und Seele Tech-Journalist. Vor fast 15 Jahren hat er etwas gewagt, wofür er anfangs ausgelacht wurde. Eine Podcast-Produktionsfirma zu gründen, die sich nur mit Tech und Gadgets beschäftigt. Längst schreibt er mit seinem kleinen Medienimperium, nur wenige Kilometer nördlich des Silicon Valley gelegen, schwarze Zahlen. Markus Schuler hat Twit TV für uns besucht.
Vor knapp 15 Jahren hat der Radiojournalist Leo Laporte die klassischen Medien verlassen. 2005 war das. Seine damaligen Kollegen, die bei Radio und Fernsehen arbeiteten, haben ihn ausgelacht, weil er sich mit Nischen-Podcasts selbstständig machen wollte. Die Zeitungskrise bahnte sich damals gerade an.
They also thought it was very down market.
Sie gaben dem Markt keine Chance, sie betrachteten ihn ähnlich wie damals die Zeitungen, die Blogs. Diese Einstellung hat sich aber längst geändert. Heute schauen sich die Networks unsere Produktionsstudios an. Ehemalige Kollegen fragen mich, wie das mit dem Podcasten genau geht. Die Twit-TV-Studios befinden sich in einem einstöckigen Bürokomplex im Industriegebiet von Petaluma. Die alte Westernstadt liegt gut 60 Kilometer nördlich von San Francisco und dem Silicon Valley.
Everybody now understands it. YouTube-Stars are real stars.
Heute weiß jeder, dass YouTube-Stars richtige Stars sind und dass man mit Video- und Audio-Streaming, mit dem Podcasten richtig Geld verdienen kann. Natürlich gibt es noch ein paar rückständige Rundfunkleute, die uns für Amateure halten, aber die Zahl wird kleiner, sie sterben aus. Bei Twit wird rund um die Uhr gesendet, im Netz als Dauervideostream. Thema Technologie. 20 Sendungen entstehen so pro Woche. Es geht um Sicherheit, die PC-Betriebssysteme von Apple und Microsoft, um neue Gadgets, Fotografie oder Computer-Hardware. Keine leichte Kost. Zielgruppe: Tech-Enthusiasten oder anders ausgedrückt, Geeks.
We have a lot to talk about, including the Chinese propaganda machine, Facebook's Libra currency, and a Nobel Prize for batteries. It all comes up next on Twit.
Netcasts you love.
From people you trust.
The good thing is, that's a very devoted audience.
Das Gute ist, unser Publikum ist sehr treu und die Werbeindustrie mag das. Wir betreiben keine Marktforschung mit unseren Nutzern. Wir wissen aber, dass sie überdurchschnittlich gebildet sind und über ein hohes Einkommen verfügen. Den Videostream schauen im Schnitt um die 1.000 bis 2.000 Zuschauer. Richtig Geld verdienen Laporte und sein gut 20-köpfiges Team, aber mit den Audio-Podcasts.
We do about 5 million downloads a month. That's about 5.
Die werden um die 5 Millionen Mal im Monat heruntergeladen und von rund 5 Millionen Menschen gehört. Unsere beste Sendung kommt auf eine 250.000 Downloads. Die kleineren Shows schaffen zwischen 30.000 und 50.000 Downloads pro Folge. Werbespots kosten zwischen 50 und 90 Dollar pro 1.000 Zuschauer oder Hörer. Der gesamte Produktionsbetrieb von Twit TV ist darauf ausgelegt, alle Sendungen auf so vielen Plattformen wie möglich auszuspielen. Dabei kommt im Videobereich semi-professionelles Equipment zum Einsatz. 40 Videokameras stehen in den beiden Studios. Stückpreis um die $600. Kameraleute gibt es nicht. Alles ist automatisiert. Das Ergebnis ist auf YouTube, Spotify, Ustream und einigen anderen Plattformen zu finden, zum Hören oder zum Anschauen.
So we really do want to be everywhere. When I see companies like Spotify pay hundreds.
Wir wollen überall sein. Ich finde es toll, wenn Spotify für mehrere hundert Millionen Dollar Podcast-Unternehmen aufkauft. Das bedeutet, sie wollen in diesen Markt. Der einzige Nachteil, heute macht jeder einen Podcast. 2000 neue Podcasts werden jede Woche gestartet.
There's more than 2000 podcasts every week. Launch.
Aber nur ein Zehntel der Podcasts überlebe, sagt Laporte. 9 Millionen Dollar Umsatz, so viel macht sein kleines Medienimperium im Jahr. Und schon längst schreibt er schwarze Zahlen. Um die 2 Millionen Dollar Gewinn wirft TwitTV mittlerweile ab.
Markus Schuler aus dem Silicon Valley war das. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.